inzwischen gibt es in Europa eine große Anzahl Ladestationsbetreibern. Auf dem deutschen Markt zumindest neu ist Elektra dazugekommen. Was Elektra ausmacht und was die weiteren Pläne sind, darüber sprechen wir heute. Also los geht's.
Ja, Valentin, du hast gerade in der Einleitung schon erwähnt, gerade auch in Deutschland tummeln sich sehr, sehr viele CPOs auf dem Lademarkt. Und ein etwas neuerer darunter ist Elektra. Falls ihr den Betreiber noch nie gehört habt, dann wird sich das heute sehr wahrscheinlich ändern. Wir sprechen heute sehr ausführlich über diesen CPO und haben dazu auch wieder einen Gast bei uns im Podcast. Und zwar ist das Paul Tonini. Er ist Country Manager für Elektra in Deutschland. Und ja, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast.
Hallo Markus, hallo Valentin. Danke, dass ich hier sein darf.
Hi. Ja, zum Einstieg vielleicht erstmal ist vielleicht ganz interessant, wo ihr so herkommt, denn Deutschland ist ja nicht euer erster Markt, auf den ihr startet. Vielleicht, Paul, kannst du ein bisschen was dazu erläutern, seit wann es Elektra gibt, was so der Hintergrund von euch ist.
Ja, uns gibt es jetzt seit 2021. Wir sind damals in Frankreich gestartet. Das ist auch da, wo noch eine ganz starke DNA unseres Unternehmens heute ist. Und haben dann relativ schnell angefangen, auch andere Länder auszurollen und sind inzwischen in 10 Märkten tätig. Neben Frankreich ist das unter anderem Benelux. Wir sind in dem Dachraum tätig. Wir haben Tschechien ausgerollt, sowie Spanien und Italien. Und damit sind wir erstmal ganz gut bedient, um wirklich Mitteleuropa und Westeuropa abzudecken.
Mhm. Wann seid ihr in den deutschen Markt eingestiegen?
Wir haben vor knapp 2,5 Jahren beschlossen, dass wir nach Deutschland gehen wollen und expandieren wollen, sind seit etwa einem Jahr, Mai letzten Jahres, live in Deutschland, haben dort die erste Station in Betrieb genommen und seitdem wächst unser Ladenetz stetig auf und wir haben jetzt 38 Ladeparks in Deutschland in Betrieb, Stand Ende Juli, werden es wahrscheinlich noch ein paar mehr sein und bis zum Jahresende dann sogar über 100.
Mhm. Der Vollständigkeit halber weißt du auch Österreich und Schweiz, seit wann ihr da aktiv seid?
Ja, die Kollegen in Österreich und der Schweiz sind etwa ein halbes Jahr vor uns gestartet, haben also noch ein bisschen Vorsprung gehabt mit dem Rollout, aber inzwischen haben wir die auch überholt im jeweiligen Land.
Also fürs Ziel dieses Jahres hattest du gesagt 100 Ladeparks. Wie groß baut ihr die Ladeparks und fokussiert ihr euch da nur auf DC-Laden oder auch auf AC-Ladeinfrastruktur in Städten oder ähnlichem oder in Parkhäuser oder sowas?
Ja, also wir bauen primär DC-Ladeinfrastruktur, eigentlich fast ausschließlich. Wir haben in Frankreich auch ein paar AC-Ladestationen. Das hängt dann aber mit der Regulatorik zusammen, sodass man immer noch einen AC-Ladepunkt mit installieren muss. In Deutschland sind wir ein reiner HPC-Betreiber und wir gehen sogar weg davon, 50 kW Charger zu installieren, sondern fokussieren wirklich auf das schnelle Laden. Vom Aufbauort, wir sind oft in Städten anzutreffen, aber auch hin und wieder an der Autobahn, da wo Schnellladen auch wirklich Sinn macht. Wir betreiben auch in Einkaufscenter verschiedene Ladepunkte indoor, noch nicht in Deutschland, aber im europäischen Ausland und sehen schon auch, dass dort ein Bedarf dafür da ist, dass Kunden wirklich schnell nochmal 20, 30 Kilowattstunden nachladen möchten. Wir glauben auch, dass mit AC-Infrastruktur alleine das nicht zu schaffen sein wird, dass ich meine Fahrzeuge von Kunden, die nicht zu Hause laden können, über Nacht laden kann. Man sieht das in München ganz gut. Die Ladepunkte sind relativ oft dann auch belegt, zugepackt. Wir haben dort auch viel zu wenig Ladepunkte, das ist unabhängig davon, sodass die Kunden schon auf die Schnellladeinfrastruktur angewiesen sind und das auch in ihre wöchentlichen Rituale einbauen.
Mhm. Gibt es da in Deutschland spezielle Anforderungen oder erstmal, was hat euch überhaupt bewegt, jetzt auch nach Deutschland zu expandieren, einfach weil es ein großer Markt ist oder?
Ja, Deutschland ist verglichen mit anderen Ländern der EU natürlich der größte Kfz-Markt. Wir sehen einfach, dass hier auch durch die Autoindustrie, man kann ihn zwar vorwerfen, sie sind vielleicht ein bisschen zu langsam, aber der Wandel kommt. Also wir haben die Technologie direkt hier vor Ort, die Wertschöpfung auch vor Ort. Und dementsprechend sieht man auch in Deutschland als Leitmarkt, dass der Umstieg zur E-Mobilität immer weiter vorangetrieben wird. Ne? Letzten Monat waren batterieelektrische Fahrzeuge das stärkste Antriebssegment. Also das alles spricht dafür, in diesem Markt tätig zu sein. Jetzt ist Deutschland natürlich ein Markt, der schon sehr früh auch mit dem Aufbau von Infrastruktur begonnen hat. Wir haben, glaube ich, in keinem anderen Markt in Europa so viele Marktbegleiter, die da tätig sind, vom kleinen Stadtwerk über den Einzelgewerbetreibenden bis hin zu Mineralölkonzernen, aber auch unabhängige Player wie wir oder die Kollegen von Ionity. Also wir sehen hier einfach die komplette Bandbreite des Marktes. Gleichzeitig ist das Land groß. Es ist anders als Frankreich, nicht zentral aufgebaut. Das heißt, wir müssen Infrastruktur auch in der Fläche schaffen und können sich nur auf eine Stadt fokussieren. Und haben halt in Frankreich ganz gut gelernt, wie wir diese Herausforderungen angehen, die heute in Deutschland zum Beispiel noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden sind. Wir bauen im urbanen Umfeld relativ oft Infrastruktur auf, auch auf sehr platzsparenden Flächen oder kleinen Flächen können wir errichten. Wir haben die Möglichkeit, mit Batteriespeichern zu arbeiten und so auch Schnellladen dahin zu bringen, wo vielleicht der eine oder andere vorher das sich noch nicht getraut hat.
An der Stelle vielleicht eine kurze Technikfrage. Also mir sind die ein oder anderen Elektroladestationen schon aufgefallen, auch gerade in Frankreich an der Autobahn, da stehen die auch in vielen Rastplätzen. Das hat man jetzt schon vor 2-3 Jahren schon gesehen. Ich glaube, die Lader sind fast alles. Die Hypercharger ist ja so das, sagen wir, das Standardmodell eigentlich, was in Europa verbaut wird mittlerweile. Setzt ihr da auch noch auf andere Anbieter, die du hier nennen kannst?
Ja, also wie du gesagt hast, IPtronic Hypercharger ist das Standardmodell. Es hat sich auch beim Nutzer etabliert. Der Nutzer weiß, wie er es bedienen muss, betreiberübergreifend. Ich glaube, das ist Teil des Erfolgs von Ihnen, sodass Sie neben der hohen Zuversässigkeit aber auch eine gute Ersatzteilversorgung über die Fläche gewährleisten können inzwischen. Und für uns ist ganz wichtig, dass die Hardware, die wir einsetzen, zuverlässig funktioniert, dass der Kunde sich damit auskennt und dass sie am Ende auch eine hohe Uptime gewährleistet. Deswegen gehen wir da relativ wenig Experimente ein. Wir haben hin und wieder mal einen anderen Hersteller auch in der Erprobung und gucken da auch schon ganz genau rein, wo der Markt sich hin entwickelt. Sehen da auch, dass da aus dem asiatischen Raum relativ viel Hardware kommt, die den etablierten Playern das ein bisschen schwerer machen wird. Nichtsdestotrotz ist IPtronic unser gesetzter Partner.
Und das heißt aber, Batteriespeicher, soweit ich weiß, gibt es ja nicht direkt von IPtronic, sondern es ist dann ein dritter Anbieter, der dann da in den Ladepark integriert wird.
Genau, also da gibt es ja auch Hardware, die Speicher und Ladetechnik miteinander kombiniert. Mhm. Das haben wir auch mal stellenweise ausprobiert. Gerade in Spanien wird man sowas vielleicht noch finden. Wir sind von dem Konzept aber wieder abgewichen, weil wir einfach gesehen haben, dass sich sowohl im Ladetechnikbereich als auch im Speicherbereich in den nächsten Jahren noch unabhängig voneinander sehr viel tun wird. Die Leistungsdichte bei Ladestationen wird immer höher. Wir sehen das Gleiche beim Speicher. Ne? Wir wollen uns einfach hier nicht auf eine Technik committen, die in 3 Jahren vielleicht komplett schon technisch überholt ist. Und in dem Moment, wo wir die Komponenten separat betreiben und beschaffen, können wir da ganz andere Hebel spielen und können natürlich auch immer gucken, dass wir das Aktuellste verbauen, installieren.
Mhm. Habt ihr dann eigene Lösungen auch dafür entwickelt, wie ihr diese separaten Komponenten dann miteinander verbindet? Oder ist das praktisch das Batteriespeicher und Energiemanagement dann aus einer Hand und ihr schließt praktisch am Ende den Hypercharger einfach dran an?
Nee, wir sind sehr stark in der Wertschöpfungstiefe, was genau diese Kernkompetenz angeht. Wir sehen beim Lastmanagement, aber auch bei dem Batteriemanagementsystem in Kombination mit Charger einen großen Vorteil, wenn man das selber unter Kontrolle hat. Es geht einfach darum, auch dem Kunden das Bestmögliche an Leistung zur Verfügung zu stellen, das auch möglichst zuverlässig zu machen. Und dafür brauche ich einfach auch eine tiefergreifende Diagnose. Dementsprechend arbeiten wir da auch mit Partnern zusammen, die eventuell die eine oder andere Lücke schließen, die wir jetzt technisch nicht schließen können. Gleichzeitig haben wir aber eine sehr starke Software- und Produktentwicklung in unserem Headquarter, die da uns unterstützt, auch lokale Lösungen und Anforderungen umzusetzen, und zwar sehr schnell.
Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen, so zu dem Thema Rollout. 100 Ladeparks hatten wir ja schon die Zahl genannt. Wie groß sind denn bei euch so im Schnitt die Ladeparks?
Ja, auch da, der Standortpartner ist ein bisschen maßgebend, was er so einem freigibt. Wir würden gerne mal den an manchen einen oder anderen Park größer bauen, als er dann am Ende vielleicht ist. Dasselbe gleich mit Dächern kann man auch hinterher schicken. Würden wir auch gern viel öfter installieren, als es uns dann genehmigt wird vom Standortpartner oder auch von den Kommunen, um da nicht einseitig nur den schwarzen Peter zuzuschieben. Wir bauen so zwischen 6 und 8 Ladepunkten aktuelle Mittel. Wir sehen aber, dass der Bedarf Richtung 10 bis 16 Ladepunkte gerade ansteigt. Das macht im urbanen Umfeld natürlich dann weniger Sinn. Ne? Da werde ich die Flächen A nicht finden. Dementsprechend werden wir auch da weiter Stationen ausrollen, die vielleicht nur 4 Ladepunkte haben, weil die Standorte einfach gut reinpassen. Und dann muss man halt über die Stationsanzahl diese Lücke dann ein bisschen kompensieren, um die Menge auch zu bedienen. Mhm. Auf der Autobahn werden wir sicherlich viel größere Ladeparks sehen. Ne? Also man hat das in den letzten Jahren auch bei Marktbegleitern schon mitbekommen. Die Ladeparks sind auf 16, 20, teilweise 40 Ladepunkte angewachsen. Und trotzdem stehen die Leute zur Peakzeit jetzt im Sommer oder im Winter entsprechend Schlange. Da braucht es einfach noch mehr Infrastruktur. Ne? dass das vielleicht irgendwann wieder rückgängig geht oder rückläufige Entwicklung wird, mag ich jetzt gar nicht ausschließen. Ne? Also wir sehen, dass zum Beispiel das Flash-Charging von BYD dazu führt, dass wir höhere Ladeleistungen in kürzerer Zeit realisieren können. Und dann kommt man vielleicht auch wieder auf den Punkt, wo man mit den richtigen Fahrzeugen vorausgesetzt die Anzahl der Ladepunkte wieder reduzieren kann. Das ist ein spannendes Themenfeld, weil man natürlich als Betreiber auch auf lange Zeit die Flächen pachtet und das entsprechend schon ein bisschen mit berücksichtigen muss, wo geht die Reise hin, was kann ich mit diesen Flächen eventuell sonst noch machen.
Hm. Du hast ja jetzt Flash-Charging schon genannt als Beispiel für Laden bis zu Megawatt-Bereich. Habt ihr das auch schon auf der Roadmap, dass ihr da noch höher gehen wollt, als es jetzt aktuell möglich ist?
Naja, unsere Leistung und unser Angebot definiert so ein bisschen der Fahrzeughersteller. Wenn jetzt morgen alle BYDs fahren, werden wir sicherlich auch die entsprechende Leistung zur Verfügung stellen müssen, damit der Kunde das Angebot weiterhin als attraktiv wahrnimmt. Wenn wir bei der aktuellen Fahrzeugflotte bleiben und sich das nicht weiterentwickelt, dann ist die aktuelle Technologie sicher ausreichend für die nächsten 5 Jahre. Also es hängt schon ein bisschen davon ab, wie sich jetzt die Fahrzeugindustrie entwickeln wird, auch in Europa, und wie schnell diese Fahrzeuge in die Durchdringung kommen. Ne? Wir sehen schon den Trend, gerade bei asiatischen Herstellern, dass die Ladeleistung kontinuierlich nach oben geht. Kann man auch einen zweiten nennen. XPeng hat ja auch heute schon 450, 480 kW auf seiner Webseite ausgewiesen. Sieg hat irgendwie auch schon Megawatt Laden gemacht. Ne? Die BMWs, die aktuellen, kommen auch mit 400 kW daher. Also die 300 kW, die wir vor 2 Jahren noch als ausreichend betrachtet haben, sind es in den nächsten 5 Jahren wahrscheinlich nicht mehr. Und der Kunde ist auch, also fährt auch gezielt solche Stationen an. Ne? Was früher, wo ich bei 200 kW hingefahren bin und gesagt habe, das reicht mir komplett aus, will ich vielleicht gar nicht mehr, wenn ich parallel 300, 400 haben muss. Das kann auch dazu führen, dass man ineffizient deutlich mehr Leistung installieren muss in der Fläche, als man eigentlich braucht hinten raus. Ne? Das ist ein Trend, den werden wir genau beobachten und dann auch entsprechend reagieren.
Ja, die Herausforderung ist ja gerade eigentlich wirklich groß. Ich habe einerseits so Modelle wie so ein Dacia Spring oder für mich ist auch der neue Renault Twingo und so, die irgendwie mit 30, 40, 50 kW völlig glücklich sind. Und gerade im Premium-Bereich explodieren ja gerade fast schon die Ladeleistungen. Also 500 kW gibt es schon die ersten Modelle jetzt neu. Auch wenn das oft nur kurze Peakzeiten sind und das wahrscheinlich unterm Strich dann gar nicht so viel Veränderung bringt. Aber der Kunde will es halt gerne dann sehen, wenn das Auto schon kann. Ist da vielleicht auch ein Teil der Strategie zu sagen, naja, es wird dann vielleicht Ladeparks geben mit Ladesäulen, die halt bis zu 800, vielleicht 1000 kW liefern, aber welche, die vielleicht auch nur 100, 150 kW bringen und die sind dann dafür irgendwie günstiger oder will ich das gar nicht so attraktivieren, weil vielleicht ist sogar der höhere Energiedurchsatz attraktiver, weil ich den dann, welcher dann mehr durch die Ladesäule bringe, auch wenn jetzt die Investitionskosten höher sind.
Ja, es ist eine interessante Frage. Ne? Es ist eine Preiskomponente, die heute noch nicht unterschiedlich bepreist wird, zumindest flächendeckend nicht im Markt. Und als Betreiber verdiene ich mein Geld mit der verkauften Kilowattstunde. So, wenn ich jetzt mehr Kilowattstunden in kürzerer Zeit verkaufen kann, dann ist das für mich der attraktivere Kunde. Führt aber gleichzeitig dazu, dass die Leute, die sich halt Fahrzeuge auch nur leisten können mit geringer Ladeleistung, sollen dann höher auch einen Preis bezahlen. Also das ist natürlich auch nicht richtig auf der anderen Seite. So, jetzt müsste man es eigentlich lösen, indem man entweder die Leistung dynamisiert an den Ladepunkten, sodass dass ich auch parallel hohe Leistung und niedrige Leistung zur Verfügung stellen kann, am besten mit derselben Technologie. Das sehen wir jetzt langsam, dass das über die Dispenser-Systeme kommt. Alternativ dazu könnte ich natürlich auch überlegen, diese Komponenten unterschiedlich zu bepreisen oder den Kunden dahin zu leiten, wo er dann immer die für sein Fahrzeug passende Ladeleistung abgreifen kann. Jeder kennt das Phänomen. Wenn ich heute an der Ladestation stehe, alleine, steckt dort an, kommt einer angefahren, der steckt sich meistens direkt neben mir an, obwohl der Rest frei ist. Warum das so ist, also als Techniker verstehe ich es nicht. Ich würde dem dran gehen, aber vielleicht ist es auch genau dieser psychologische Effekt. Da lädt schon einer, das funktioniert, da gehe ich jetzt auch hin. Also ich glaube, da ist noch ein bisschen Aufklärungsarbeit auch Richtung Kunde notwendig, um dann das alles effizienter auszunutzen. Und dann kann man auch über die Bepreisung reden, die dann die entsprechenden Leistungsdurchsätze dann auch anders bezahlt. Ja. Hm.
Wobei so ein kleines Element gibt es dafür ja schon mit den Abos, weil ich ja dann, wenn ich jetzt für einen hohen Durchsatz sorgen werde, wahrscheinlich ja auch ein Abo abschließe, das mir dann meine Kilowattstundenpreise wieder senkt. Kannst du da mal ein bisschen drauf eingehen, wie eure Tarifstruktur da aussieht?
Ja, genau. Also Abos sind eigentlich ja eher ein Loyalitätsthema. Also Kunden, die sich für so ein Modell entschieden haben, fahren auch gezielt diese Stationen häufiger an. Ist kein Geheimnis, macht jeder von uns auch so. Wenn ich irgendwo ein Abo abgeschlossen habe, das heißt Amazon, Netflix, schaue ich da auch öfter die Filme, als bei einem Drittanbieter nochmal zu kaufen. Mhm. Unser Preismodell ist ähnlich gestaffelt. Wir haben einen Kreditkartenpreis, wir haben den App-Preis und dann entsprechende zwei Abo-Modelle, wo wir jeweils einen Rabatt auf den App-Preis geben. Das heißt, wir legen da gar keinen fixen Preispunkt fest, sondern sagen, in dem ersten Abo-Modell für 1,99 im Monat bekommt der Kunde immer 10 Cent auf den aktuell gültigen App-Preis. Und in dem Modell für 4,99 im Monat bekommt er 20 Cent auf den aktuell gültigen App-Preis. Das ist bewusst variabel gewählt, um einfach auch schon mal eine Dynamisierung der Preise mit zu berücksichtigen. Wir machen das in Deutschland Stand heute noch nicht. In Frankreich fahren wir das aber an Stationen, die sehr hoch ausgelastet sind, schon relativ häufig, dass der Kunde immer weiß, okay, hier ist jetzt eine Peakzeit, der Preis ist generell höher, aber ich habe immer trotzdem noch meine 20 Cent Rabatt da drauf. Das hat einfach einen ganz anderen Hintergrund. Wir haben einfach in Frankreich Ladestationen, die überlastet sind, also wirklich komplett überlastet sind. Mhm. Und wir erhalten dementsprechend auch Kundenbeschwerden. Und wir wollen einfach sicherstellen, dass Kunden weiterhin zufrieden sind. Und dementsprechend versuchen wir die sich aufgrund von Preisanreizen bewegen können, auch in diese Off-Peak-Zeiten hineinzubewegen. In Deutschland habe ich das Problem aktuell noch nicht. Wir haben ja auch von der Anzahl der Schnellladepunkte im Land auf Fahrzeuge eine deutlich andere Wettbewerbssituation und entsprechend fahren wir das Modell hier noch nicht.
Aber es ist interessant, dass du das ansprichst, weil also gerade ich selber bin ja Tesla-Fahrer von den Superchargern, da wurde das jetzt auch schon vor einer ganzen Weile eingeführt, dass man halt immer diese Nebenzeiten hat und diese Peakzeiten und dann auch wirklich an jeder Ladestation ein anderer Preis ist. Man kennt dann ungefähr das Niveau, aber am Ende des Tages ist das dann doch variabel. Ob das jetzt einen großen lenkenden Effekt hat, kann ich natürlich jetzt nicht beurteilen, aber Tesla wird sich das auch ja überlegt haben, warum sie das einführen, obwohl sie ja immer sehr, in der Regel sehr große Ladeparks mit vielen Ladestationen haben. Aber ich glaube auch, dass irgendwo in der Richtung wird mal was notwendig sein, dass man das ein bisschen flexibilisiert. Das ist, denke ich, naheliegend.
Genau. Ich kann es natürlich auch andersrum machen. Das ist jetzt eher die Nachfragesituation, die ich versuche zu dynamisieren. Ich kann natürlich auch das Angebot variabel gestalten mit dem gleichen Tarifmodell. Mhm. Wenn Strom günstig ist, könnte ich rein theoretisch auch den Strompreis senken und dadurch nochmal einen Anreiz in die andere Richtung setzen. Also beide Modelle sind möglich. Wir haben auch mit den Preisanzeigen an unseren Ladestationen die Möglichkeit, das dem Kunden dann transparent auszuweisen. Das ist, glaube ich, ein entscheidendes Kriterium, dass der Kunde das auch akzeptiert. Wenn er den Preispunkt nicht kennt, wird er auch nicht auf den Anreiz reagieren. Und dementsprechend investieren wir da rein, haben die Laternen gebaut, die entsprechend die Preise auch mit anzeigen. Und dann ist es für den Kunden auch verständlich, was muss ich bezahlen.
Werbung. Ja, viele von euch lesen vielleicht schon regelmäßig die Elektroautomobil, das Magazin. Da kriegen wir auch immer mal wieder die Frage zu, wo und wie kann ich das dann eigentlich am besten beziehen, das Heft. Also natürlich gibt es das Magazin einerseits am Kiosk und Zeitschriftenhandel, aber es gibt natürlich noch eine Möglichkeit, das ganz bequem nach Hause geschickt zu bekommen, und zwar das ist das Elektroautomobil-Abo. Das könnt ihr abschließen auf der Homepage elektroautomobil.com und da gibt es dann den Reiter Abo-Shop oder ihr geht direkt darauf hin, elektroautomobil.com/abo-shop, und da könnt ihr euch das Jahresabo klicken. Der Vorteil dabei ist, ihr bekommt das Heft kostenlos nach Hause geliefert, zahlt also keinerlei Versandgebühren, müsst euch dann nicht mehr auf die Suche machen oder zum Kiosk fahren, sondern kriegt es einfach bequem nach Hause geliefert. Wenn es noch schneller haben wollt, dann könnt ihr auch das E-Paper-Jahresabo abschließen. Das ist sogar ein bisschen günstiger. Und dann könnt ihr die Elektroautomobil zum Beispiel auf eurem Smartphone, eurem Tablet oder natürlich auch auf eurem Desktop-Computer lesen. Und wenn ihr die Elektroautomobil sowohl digital als auch im Print lesen wollt, dann gibt es auch noch die Möglichkeit, das Kombi-Jahresabo abzuschließen. Da spart ihr dann auch noch Geld im Vergleich zum Einzelkauf. Das alles, wie gesagt, findet ihr im Abo-Shop von Elektroautomobil. Und jetzt wünsche ich euch wieder viel Spaß beim Zuhören des Elektroautomobil-Podcasts.
Diese Preisanzeigen kennt man, denke ich, aus Frankreich vor allem, wo ihr ja ursprünglich herkommt. Deswegen habt ihr die wahrscheinlich auch im Auge. Wie ist das in Deutschland? Ist das dann wirklich auch an jeder Station so? Und was wird da dann angezeigt? Ist es dann der App-Preis? Wahrscheinlich nicht, sondern der Kreditkartenpreis, wie du ihn genannt hast, der Ad-Hoc-Preis wahrscheinlich?
Ja, wir zeigen beide Preispunkte an, also Kreditkartenpreis und auch den App-Preis, sodass der Kunde schon auch die AFIR-konforme Information von der Ferne aus sehen kann. Den App-Preis brauchen wir, wie gesagt, um diese Dynamisierung dann auch darstellen zu können. Wir haben in Deutschland die Laternen an jedem Standort entsprechend ausgerollt. Es sind noch 5 Standorte, die wir dieses Jahr umrüsten werden. Das sind die ersten 5, die wir in Betrieb genommen haben. Die sind aber technisch schon vorgerüstet von Fundamenten und Kabeln, sodass wir dann die Systeme entsprechend einfach nachinstallieren.
Das wäre dann tatsächlich meines Wissens ein Alleinstellungsmerkmal in Deutschland.
Ja, also grundsätzlich ist das Ladeerlebnis bei uns schon so designt, dass der Kunde gerne wiederkommt. Ne? Jeder von uns war sicherlich schon mal an Ladestationen, wo man danach gesagt hat, okay, war okay, um hier wieder wegzukommen, aber ein zweites Mal muss ich jetzt nicht gezielt hinfahren. Neben einer standardisierten Parkplatzbreite, die wir auch mit einem barrierefreien Stellplatz immer versehen, sodass wir auch die Kundengruppe entsprechend bedienen können, haben wir die Laternen. Die Laternen zeigen nicht nur Preisinformationen an, die können auch den State of Charge, also den Batteriezustand gerade anzeigen. Sie geben dem Kunden auch nochmal einen Eindruck, wie lange er ungefähr braucht, um bis 80% zu laden. Ist ganz nett. Wir hatten letztens einen Kunden, den haben wir beobachtet an der Station, hat das Auto angesteckt, ist weggegangen. Jeder hat das schon mal gehabt. Oh, lädt mein Auto eigentlich? Ich kann auf die App gucken, das aufmachen oder ich drehe mich rum und sehe, dass es grün leuchtet und sagt, in 15 Minuten ist es fertig und dann steht die Ladeleistung auch dort. Ist ein praktischer Nutzen einfach, den ich dadurch habe. Man kann das natürlich auch für andere Aktionen nutzen. Wir haben jetzt zum Beispiel in der Fußball-WM die vergangenen Ergebnisse angezeigt. Ist eine nette Spielerei, aber es zeigt, was man mit so einem Display machen kann. Wir werden sicherlich da noch ganz nette Features drauf sehen. Wir sind da ja auch flexibel, was die Verprobung angeht.
Ja, ich habe jetzt ja auch selber zum ersten Mal bei Elektra so bewusst geladen, habe das jetzt gerade für so einen kleinen Kurztrip genutzt. Und was ich da eigentlich ganz nett fand, ich habe mir da dann auch so Fotos gemacht, das waren natürlich immer diese Laternen mit den Displays, dass man eben SOC und so sieht, du hast es gerade erwähnt. Aber es sind auch so ein paar Details, die eigentlich, ich sag mal so bauliche Nachteile vom Hück so ein bisschen visualisieren. Also zum Beispiel auf der Bildschirm abgewandten Seite ist so ein kleiner Pfeil drauf, wo man dann sieht, ja, hier links ist der Bildschirm. Jetzt bei der neuen Serie 2 vom Hück für 100 ist das Bild, der Bildschirm ja zentral in der Mitte, da wo die Ladekabel sind. Ich glaube, das ist so ein bisschen intuitiver. Oder auch zum Beispiel, dass so ein kleines Symbol erklärt, hier gibt es 300 kW, wenn ein Fahrzeug lädt, wenn zwei laden, sind es halt nur 150. Das sind so die Basics, die haben wir ja auch in unserer letzten Folgen erläutert, wie das so beim DC-Laden ist. Aber einfach das nur mal kurz zu visualisieren mit so einem Aufkleber, fand ich ganz geschickt. Gerade, wer es halt nicht weiß, der kriegt dann da nochmal so einen Hinweis. Das fand ich jetzt ganz gut gemacht, muss ich sagen.
Nicht nur das, ne? Also wir haben oben in den Displays an den Standorten, wo wir jetzt eingreifen müssen, aufgrund von Netzengpässen, Batteriespeicher leer oder ähnliches, spielen wir dann entsprechend auch auf der Ladesäule schon vorher ab, eingeschränkte Ladeleistung. Und dann steht das Maximum dort, was ich dann nur noch dynamisch kriegen kann als Kunde. Ich höre das relativ oft, Kunden fahren hin an die Ladestation, stecken an und sind enttäuscht, dass sie die Leistung nicht kriegen, die sie eigentlich erwartet hätten. So, da gibt es viele Gründe für, fahrzeugseitig auch. Aber es gibt auch Anbieter, bei denen das einfach nie geliefert wird, was da draufsteht. Und das fühlt sich als Kunde natürlich nicht richtig an. Und so möchten wir eigentlich nicht sein. Wir wollen dem Kunden schon ehrlich sagen, du kannst hier laden, aber es sind halt nicht mehr 150, sondern es sind nur 70 kW. Ist halt leider so im Moment. Dann kann er das selber entscheiden und von uns aus kann er auch dann gerne zum anderen Anbieter fahren. Ne? Auch in unserer App guiden wir ihn ja sogar zu Marktbegleitern, wenn das das bessere Ladeerlebnis darstellt. Am Ende ist es, glaube ich, wichtig, dass der Kunde zufrieden ist und sagt, bei Elektra, da komme ich gerne wieder, da kann ich laden, da kriege ich das, was draufsteht, es ist fair bepreist. Und wenn es mal nicht so ist, dann sind die jetzt auch nicht so, dass die mir nicht sagen, wo ich eine Lösung dafür finde.
Ja, vielleicht bevor wir da jetzt gleich mal in dieses Thema MSP einsteigen, wo ja Elektra jetzt auch größer agieren möchte, vielleicht nur eine kurze Abschlussfrage zum Thema Ladenetzaufbau. Beim Thema Deutschlandnetz oder auch das Truck-Charging, was ja jetzt auch gerade immer mehr Relevanz bekommt, seid ihr damit unterwegs? Seid ihr einer der Losgewinner beim Deutschlandnetz oder baut ihr quasi unabhängig davon?
Nein, wir bauen unabhängig davon. Ich wundere mich manchmal, warum wir im Deutschlandnetz Standorte in der Nachbarschaft haben, die gefördert werden, während wir das ohne Förderung realisieren. Gut, wir waren zu dem Zeitpunkt noch nicht im Markt. Vielleicht hätten wir dann auch teilgenommen an der Ausschreibung. Sei es drum, es ist manchmal ein bisschen komischer Wettbewerb, der da herrscht. Beim LKW-Laden ist es ähnlich. Wir fokussieren ganz stark auf PKW-Laden. LKW-Laden gucken wir uns ganz genau an. Wir sehen, dass da jetzt auch viele Anbieter aktiv werden. Es ist auch tendenziell zu begrüßen, dass da Infrastruktur geschaffen wird. Gerade die Logistikbranche braucht das, glaube ich, vorab, um routenplanbar zu bedienen. Gleichzeitig sehen wir auch, dass die LKWs an unsere Ladepunkte kommen. Ne? Und wir werden Ladeparks inzwischen, die größer sind an der Autobahn oder Greenfield-Standorte, so designen, dass dort auch ein LKW problemloser laden kann. Ne? Dass wir jetzt wie mancher Marktbegleiter einen kompletten reinen LKW-Ladepark bauen, das ist nicht der Fall. Also da haben wir aktuell keine Ambitionen drauf. Wir sehen auch das ein bisschen kritisch, dass die LKWs dann an PKW-Ladestationen stehen. Wir haben hier schwere Nutzfahrzeuge, wir haben Menschen dort, die dort auf der Verkehrsfläche unterwegs sind. Klar, die fahren alle vorsichtig, aber wir wollen nicht, dass da ein Unfall passiert. Dementsprechend müssen wir selber proaktiv vorsehen, dass wir diese Sachen voneinander trennen. Denn die kommen, ob wir wollen oder nicht. Die müssen laden, die sind unterwegs und dementsprechend bauen wir eher so Hybridlösungen, wo ich mit dem Anhänger durchfahren kann, wo ich mit dem LKW separat laden kann oder aber auch mit einem Sprinter. Ne? Also es ist ja auch so eine Fahrzeugkategorie, die jetzt immer mehr elektrifiziert, langer Radstand. Die brauchen auch ganz andere Stellplätze als der normale PKW. Hm.
Genau, und du hast ja gesagt, Fahrzeuge mit Anhänger, Fahrzeuge mit Wohnwagen ist ja auch immer so ein Thema. Komme ich da überhaupt an die Ladestation ran, ohne dann abzukoppeln vorher? Ergibt natürlich Sinn, da wo die Fläche vorhanden ist, die Ladeplätze dann entsprechend auszulegen. Da wo die Fläche nicht vorhanden ist, hat man natürlich keine Chance.
Ja, und das wird zunehmen. Ne? Also warum sollen die Leute denn anders verreisen, nur weil sie mit dem Elektroauto fahren in der Zukunft? Und es wird schon eine Aufgabe sein von uns allen, dann auch Infrastruktur im ausreichenden Maße zu schaffen, die dort mitgenutzt werden kann von diesen Fahrzeugen. Nachts sich quer davor stellen ist kein Problem, aber was ist denn mittags am Sonntagnachmittag, wenn ich mit allen anderen nach Österreich fahren möchte? Und dann ist nicht dieser Platz. Den Wohnwagen jedes Mal abhängen ist keine Option. Also da müssen Lösungen her. Und ich sehe schon, dass da auch die Betreiber alle gelernt haben.
Ja, jetzt kam ja kürzlich die Meldung, dass Elektra jetzt auch eine Ladekarte anbietet, dass ihr damit auch in den MSP-Bereich einsteigt, also als, ja, ich sag mal, Ladestromanbieter auch das Thema Roaming mit aufnehmt, also dass man mit der Karte eben nicht nur bei Elektra laden kann, sondern auch bei anderen Betreibern. Was waren denn die Gründe dafür, dass ihr euch dazu entschieden habt, das auch mit anzubieten?
Naja, zum einen, das können wir nicht überall sein. Also ich habe es gesagt, wir bauen keine AC-Ladestationen auf. Trotzdem haben unsere Kunden hin und wieder das Bedürfnis, eine zu nutzen. Dementsprechend haben wir ja auch irgendwann festgestellt, dass wir dieses Bedürfnis bedienen wollen. Die Kunden kamen zu uns und haben gesagt, die App ist gut, könnt ihr nicht noch die Ladepunkte einfügen? Warum ist der nicht drin? Mit dem Feedback sind wir gestartet. Wir haben dann auch festgestellt, was machen denn andere MSPs vielleicht nicht so gut. Ich kann oft nicht Routenplanung machen nach Preis. Ich kann nicht nach Amenities suchen. Ich kriege alle Stationen auf einmal angezeigt. Manchmal habe ich sie geclustert, aber ich habe immer irgendwie das Bedürfnis, dass diejenige, die ich gerade suche, sehr mühsam rauszufinden ist. Und mit den Fragestellungen sind wir dann losgegangen und haben halt unsere App entsprechend entwickelt. Ich kann dort filtern, ich kann mir die günstigste Station im Umfeld anzeigen lassen, wenn ich das möchte. Klar ist der Roaming-Preis, ne? Und wissen wir alle, dass das nicht immer auch der günstigste Preis ist von jedem CPO, aber es gibt dem Kunden schon mal eine Indikation, wenn er nicht bei Elektra laden will, wo finde ich denn eine gute Alternative? Und da sind durchaus Stationen drin, die sogar günstiger sind als wir. Ne? Das gibt CPOs, die sehen das auch als attraktiv an, wenn der Kunde von irgendwo kommt und die Preise einfach direkt durchreichen. Wir machen keine Aufschläge in der App. Das heißt, den Preis, den uns der CPO gibt, den reichen wir 1:1 an den Endkunden durch. Wir wollen nicht am Wettbewerb verdienen. Das ist nicht unser Hauptgeschäft. Wir bauen selber Stationen, an denen verdienen wir Geld. Ansonsten wollen wir, dass der Kunde zufrieden ist und wieder zu uns kommt auch. Und das macht er, indem er in unserer App zufrieden ist, auch mit den Stationen, die er nicht über Elektro bedient kriegt. Wir haben einen Quality Score, dadurch können wir bewerten, ob die Station zufriedenstellend funktioniert. Da gibt es Marktlösungen, wir haben sowas Ähnliches selber entwickelt, updaten den auch regelmäßig, ne? Also auch der Kunde kann da Feedback dann reinspielen. Das sind alles so Kleinigkeiten, die dann dazu führen, dass es vielleicht am Ende besser funktioniert als beim Marktbegleiter.
Das heißt aber, es ist im Prinzip ein Convenience-getriebenes, eine Entscheidung zu sagen, okay, es gibt eben Kunden, die wollen nicht mit 5 Ladekarten hantieren und so weiter. Die laden vielleicht überwiegend bei Elektra, aber sollen eben auch die Möglichkeit haben, woanders zu laden, auch wenn der Preis dann vielleicht nicht der beste ist.
Genau. Ich möchte ja auch vielleicht mit dem Abo, was ich habe, von hier nach Spanien fahren oder nach Italien. Und dann ist vielleicht eine Stelle dazwischen, die wir nicht ausgebaut haben. Hm. So, jetzt können wir sagen, der Kunde ist uns dann halt nicht wichtig, der soll woanders hingehen. Oder wir bieten ihm eine Lösung an und sagen, fahr doch dahin. Und wenn er will, kann er ja natürlich bei dem anderen Anbieter auch noch ein Abo abschließen oder ähnliches. Aber für mich fühlt sich das erträglicher an, wenn ich weiß, okay, bei der Einstation muss ich ein bisschen mehr zahlen, aber ich komme dann halt trotzdem mit 90% meines Abos ans Ziel, als mir manuell 3 Abos rauszusuchen für eine Reise, die ich tätigen will. Ich kann auch filtern, ne? Ich kann auch sagen, okay, ich habe ja eh noch ein Abo beim Marktbegleiter, dann wähle ich halt den nur aus als CPO, den ich als Alternative angezeigt haben will. Und schon sind es nicht 800.000 Ladepunkte, sondern vielleicht nur noch 10.000, die dann europaweit attraktiver sind, ne?
Ja, du hast ja erwähnt, dass ihr die Preise im Prinzip 1:1 durchreicht. Jetzt hatten wir auch in der Episode 127, wo wir über das Preischaos an den Ladesäulen gesprochen haben, ja, da auch erfahren, ja, dass es eben diese Roaming-Preise gibt, die dann doch sehr hoch sind. Das sieht man auch, wenn man in die App geht. Und da bin ich mal durch so ein paar Preise durchgegangen von, Marktbegleitern. Und da sind schon noch einige Sachen Richtung, also 70 Cent, das ist schon eher Standard und das geht teilweise bis 1 Euro hoch. Ich sehe das immer so ein bisschen als Risiko, wenn ich jetzt solche Preise weiterreiche. Ihr könnt nichts dafür. Ich verstehe das schon. Ja, bekommt ihr so. Aber der Kunde rechnet ja, kriegt von euch nachher die Rechnung. Sieht dann, ich habe hier 10 Kilowattstunden geladen und fast 10 Euro bezahlt. Ist das nicht auch einfach ein Risiko, dass man da dem Kunden von Kopf stößt, dass der halt einfach, sag mal, unbedacht die Ladekarte nutzt? Weil wir sehen das ja auch bei anderen Apps und Ladekarten, die es schon so gibt, dass da die Kunden nicht so viel Verständnis haben, warum dann plötzlich die Preise sich verdreifachen, indem sie die Karte an der falschen Säule benutzen.
Ja, also zum einen stellen wir die Preise in der App dar. Also ich sehe als Kunde schon vorher die Kostenkomponenten, die auf mich zukommen. Das ist leider was, das muss man den Kunden noch ein bisschen mehr beibringen, dass sie immer, wenn sie sich außerhalb ihrer gewohnten Umgebung bewegen, da reinschauen müssen. Ich meine, ich habe jahrelang auch Produktmanagement für eine Ladekarte gemacht und kenne die Herausforderung ganz gut. Zum anderen ist es so, dass es natürlich Anbieter gibt, die da schon, ja, ich will nicht sagen Wucher, aber es ist eigentlich Wucher, aufrufen mit über 1 Euro die Kilowattstunde und dann aber an ihrer eigenen Station halt günstiger verkaufen. So, ob das rechtlich zulässig ist, das werden wir sehen. Da laufen ja schon erste Verfahren. Der eine Anbieter hat dann doch noch nachgezogen, als er dann ins Public Shaming gezogen wurde auf YouTube-Videos. Ja. Das ist wirklich eine Anbieterfrage. Ne? Was wir machen können, ist halt, wie gesagt, über die Funktion günstigste solche Anbieter nach unten zu kategorisieren. Wir wollen sie nicht schlechter stellen. Das gab es auch mal, dass man gesagt hat, Hochpreisanbieter und so weiter. Das ist für einen Kunden nicht nachvollziehbar. Deswegen ist meiner Meinung nach die einzige klare Kommunikation, die sagen, wir geben die Preise weiter. Das heißt, das, was du siehst, ist das, was an uns so verkauft wird. Und wenn der Anbieter der Meinung ist, dass er Kunden lieber direkt an der Station gewinnen will, dann ist das eine valide Geschäftsstrategie. Ob der Kunde dann halt über unsere App dahin fährt, ist eine andere Frage.
Dann habe ich noch eine Frage zum Thema Blockiergebühren. Das betrifft ja jetzt in dem Sinne dann vor allem das Laden bei euch. Also wenn ich jetzt mit einer Elektra-Ladekarte oder der App bei euch lade, wie handhabt ihr das? Weil da geht ja auch gerade immer mehr so Diskussion los. Jetzt hat auch gerade ein Marktbegleiter eine Meldung rausgebracht, dass sie sozusagen schnelles Laden, das Abstöpseln bei 80%, dass das honoriert wird, weil es ja doch immer mehr ein Thema wird, dass einfach Ladeparks an der Autobahn gerade, die top gelegen sind, dann ja überfüllt sind. Du hattest das ja auch schon erwähnt. Wie handhabt ihr dieses Thema?
Genau, also ich finde es generell gut, dass da verschiedene Ansätze ausprobiert werden, muss man ganz klar sagen. Also die Betreiber, wir, wie auch unsere Marktbegleiter, sind sich dem Problem bewusst und wir suchen alle nach einer Lösung dafür. So, das, je nachdem, welche YouTube-Kommentare oder Social-Media-Posts du liest, findest du Leute, die sagen, ich will gerne, dass 5 Euro Blockiergebühren pro Minute verlangt werden, wenn ich warten muss. Wenn ich auf der anderen Seite stehe und gerade noch einkaufen bin oder im Restaurant sitze und 80% Blockiergebühren erhoben werden, sage ich vielleicht auch, warum? Ich lade doch noch, ich bringe doch noch Umsatz, ich lade doch auch noch schnell. Dieses Mengengelage hat man einfach. Und ich glaube, es wird eine Regulierung, ob die jetzt freiwillig ist oder gesetzlich, irgendwie brauchen, um die Leute dahin zu erziehen, dass Stationen ab einem gewissen Punkt halt einfach frei zu machen sind. Das ist anders als ein Parkplatz. Wir verfahren so, dass wir halt sagen, wir hatten ursprünglich mal so gemacht, dass wir gesagt haben, pauschal ab einer gewissen Zeit wird eine Blockiergebühr erhoben, so wie alle anderen Anbieter auch. Das hat genau dieselben Konsequenzen gehabt. Die Leute haben sich beschwert, mein Auto lädt noch, ich bin nach 30 Minuten nicht voll. Schwerer Nutzverkehr lädt deutlich länger, die haben sich auch beschwert. Also haben wir gesagt, wir machen es State-of-Charge abhängig. Ab 80% lassen die meisten Ladekurven der Fahrzeuge in der Ladeleistung nach und dementsprechend ist es dann mehr blockieren als laden. So ist es dann für den Kunden auch zumutbar zu sagen, ich fahre jetzt weiter. Klar muss ich vielleicht woanders stoppen als ursprünglich geplant, aber er kann das selber erstmal rechnen. Das haben wir dann eingeführt mit einem Vermerk, dass wir gesagt haben, ja, sobald noch ein Spot frei ist oder zwei Spots frei sind, werden wir das erst erheben. Das hat dazu geführt, dass die Kunden nicht verstanden haben, wann das ist. Ist das schon, wenn ich anstecke? Ist das, wenn ich unterwegs bin und plötzlich wird erst einer angesteckt? Also haben wir gesagt, es ist nur, wenn alle Spots belegt sind. Daraufhin muss man aber trotzdem Feedback ertragen. Und zwar gibt es inzwischen Fahrzeuge, die halt auch bei 80% noch mit über 100 kW laden können. So, jetzt arbeiten wir an einer Funktion, die das auch noch abbilden kann, sodass dann der Kunde ab einem gewissen Grenzwert erst auch Blockiergebühren berechnet kriegt. Es ist aber eine sehr komplexe Angelegenheit. Ne? Ich habe hier 4 Iterationsstufen und dann ist es so, das machen wir als Anbieter. Aber bei einem anderen Anbieter ist es vielleicht wieder fixe Minutenpreise, ne? Nach 40 Minuten. Was für den einen gut ist, heißt für den anderen vielleicht, der ist immer noch nicht fertig. Wir müssen es dem Kunden aktiv kommunizieren. Wir schicken eine Push-Notification raus. Das heißt, ich stecke an, es sind noch Spots frei, keine Blockiergebühr. Es ist der 80%-Zustand erreicht. Wir informieren den Kunden, dass das Fahrzeug bei 80% ist und er doch dann das Fahrzeug abstecken soll. Wenn dann die Spots belegt sind, wird nach 5 Minuten dann auch entsprechend die Blockiergebühr verrechnet. Sind die Spots noch frei, fällt natürlich keine Gebühr an. Es ist ein bisschen schwierig. Der ein oder andere hat dann halt auch den Eindruck, okay, gerade eben war doch noch alles frei, jetzt ist voll. Ja, wenn ich rausschaue, sehe ich es dann. Gleichzeitig ist es aber auch auf das Miteinander abgezielt. Ne? An manchen Standorten stehen die Leute halt einfach Schlange und warten, dass jemand kommt und sein Auto wegfährt. Weiteres Problem, die Drittanbieter verrechnen, also Ladekartenanbieter verrechnen ihre eigenen Blockiergebühren. Da habe ich keinen Einfluss drauf. Der eine sagt, 12 Euro Parkgebühren sind ganz akzeptabel, weil es da gecapped ist. Der andere sagt, naja, mit 50 Euro parke ich an der Ladesäule immer noch billiger, als wenn ich mir ein Parkticket über eine Woche kaufe. All diese Fälle hatte ich auch schon in der Praxis. Das ist halt auch kein soziales Verhalten, aber das Missverhalten einzelner Nutzer sanktioniert halt die große Masse in dem Moment, wo man das verhindern will. Ja.
Wie hoch sind die Blockiergebühren dann bei euch? Ist das länderabhängig oder zeitabhängig oder ist das immer gleich?
Ja, also wir decken die bei 80% und dann hat man 5 Minuten Grace Period. Also in der Zeit kann ich zum Auto gehen, anstecken, dann werden sie verrechnet. Dann sind es 40 Cent die Minute und sind bei 50 Euro gedeckelt. So. Wenn ich einen Betrag will, der 12 Euro ist, das rechnet der eine mit Parkplatzkosten gegen.
Tut nicht doll genug weh dann. Genau.
Sind 50 Euro auch nicht fein. Aber es ist, glaube ich, also wir gucken auch immer, wo sind so die Grenzwerte vom Feedback der Kunden, dass wir es da nicht übertreiben. Ich habe ja parallel dazu noch das zweite Problem in Deutschland inzwischen, dass ich diese Parkraumbewirtschaftung habe. Da fallen ja dann nochmal unabhängig von uns auch wieder neue Grenzgebühren an. Ja, das wird auch schwierig, die nochmal abzubilden, damit der Kunde wirklich das maximale Transparenz hat drüber.
Ja, ich denke, das ist wirklich immer der Trade-off zwischen Fairness, Transparenz, Verständlichkeit an manchen Stellen auch. Also ich kenne genug Leute, die dann die Beschilderung an der Ladesäule mit der Blockiergebühr mental verbunden haben. So nach dem Motto, wenn da steht, 3 Stunden darf ich stehen mit Parkuhr, dann kommt die Blockiergebühr auch frühestens nach 3 Stunden. Das ist für Anfänger, denke ich, alles gar nicht so einfach. Deswegen haben wir ja auch unsere große Ladeserie, wo wir so verschiedene Ladethemen jetzt nach und nach wirklich auch für Anfänger nochmal erklären. Und auf der anderen Seite ist es natürlich spannend, wenn wieder neue Anbieter praktisch mit anderen Ansätzen da auf den Markt kommen, weil einerseits die Kunden dann natürlich die Möglichkeit haben, den Anbieter zu wählen, wo die Konditionen für sie irgendwie nachvollziehbar und sinnvoll sind. Und auf der anderen Seite sich vielleicht auch dann so Best Practices mit der Zeit rausstellen. Von daher sehr cool, dass es jetzt Elektra auch noch in Deutschland gibt und ein Player nochmal wieder neue Impulse da reinbringt.
Ja, und was ich immer sage in der E-Mobilität, ich mache das jetzt seit 11 Jahren, aber wir versuchen hier den Wandel von der Mobilität aus Verbrennertechnologie der letzten 60 Jahre, wo der Kunde langsam adaptieren konnte an den heutigen Standard, innerhalb von kurzer Zeit auf ein neues Antriebsmedium zu übertragen. Und der Kunde erwartet dieselbe Qualität, dasselbe Erlebnis, mal mindestens, wenn nicht sogar besser, damit er diesen Umstieg macht. Aber die Zeit dafür ist ja viel, viel kürzer in diesem Umstieg. Ne? Und wie bei allem muss ich natürlich auch erstmal das Verhalten neu lernen. Ne? Wenn ich jetzt Fahrschüler bin und fahre nur elektrisch von Tag 1, kenne ich das andere gar nicht. Dann fühlt sich das für mich vielleicht gleich komplett natürlich an. Und wenn ich dann mal eine Tankstelle fahre, fühlt sich es manchmal wieder komisch an. Also es ist immer so die Perspektive, von der man da drauf schaut. Und das Verständnis muss man schon, glaube ich, mitbringen als Betreiber, aber auch als Immobilist, der schon länger da drin unterwegs ist, aber auch vielleicht als jemand, der Serviceangebote entwickelt dafür.
Alles klar. Dann Paul, vielen, vielen Dank für die ganzen Insights und auch ja die ganzen kleinen und größeren Herausforderungen, die das mit sich bringt, wenn man als CPO tätig ist, wenn man ein Ladekartenprodukt anbietet. Und ich höre da aber auch raus, es ist alles ja im stetigen Wandel, es wird weiterentwickelt. Aber wie Valentin schon gesagt hat, es ist auch spannend zu sehen, dass einfach neue Lösungsansätze da reinkommen. Und ja, dann wünschen wir euch weiterhin viel Erfolg beim Rollout. Und ja, ich bin auch sicher, ihr werdet nicht das letzte Mal bei Elektra geladen haben und werdet das auch weiterhin verfolgen, wie ihr da euch etabliert in Europa, in Deutschland.
Das freut mich, hat Spaß gemacht. Und wenn es mal was zu bemängeln gibt, du weißt, wo du mich findest.
Alles klar, so machen wir das. Dann auch nochmal vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr wieder dabei seid oder dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns auch gerne mal ein Like beim Podcast-Player eurer Wahl. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dann und auf Wiederhören. Tschüss.
Ciao.